Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Was geschieht, wenn wir krank werden, uns verletzen, wenn es uns schlecht geht? Wir werden gepflegt, unter Umständen mit speziellem Essen oder bestimmten Hilfsmitteln versorgt. Wenn jemand sehr krank wird, geschieht das in einer Klinik, mitunter nicht nur versorgt von Menschen, sondern auch überwacht von technischem Gerät. Doch wann und wie hat die professionelle Krankenpflege begonnen? Wie eng war sie mit dem medizinischen Fortschritt verbunden? Wie hat sie sich über die Zeit verändert und wie könnte sie in Zukunft aussehen? Die Geschichte der Krankenpflege, das ist heute das Thema der Sprechstunde. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lennart Pyritz. Die Sendung heute ist etwas anders als gewohnt. Wir haben sie aufgezeichnet. Deshalb gibt es heute keine Anrufe und Mails von Hörerinnen und Hörern und keinen Blog mit aktuellen Themen aus der Medizin. Wir widmen uns also ganz dem Schwerpunktthema und das tun wir im Gespräch mit der Professorin Karin Nolte. Sie leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg und erforscht die Geschichte der Krankenpflege. Hallo Frau Nolte, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, hallo, sehr gerne.
Was haben wir noch in der Sendung? Sie werden eine Reportage hören aus dem Krankenhausmuseum Bielefeld, in der es um Utensilien und Praktiken geht, die früher in der Krankenpflege gängig waren. Und wir nehmen Sie mit in den Pflegealltag auf einer modernen Intensivstation. Bevor wir mit Karin Nolte auf den Beginn der professionellen Krankenpflege blicken, widmen wir uns allerdings erstmal der Frage, wie sich Menschen davor, also vor tausenden Jahren, um erkrankte Mitmenschen gekümmert haben. Darüber habe ich mit Professor Fritz Droß gesprochen. Er arbeitet am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie alt die ältesten Hinweise auf Krankenpflege bei Menschen sind.
Es gibt also zum Beispiel sehr, sehr alte Belege aus Knochenfunden und Ähnlichem, wo wir Verletzungen sehen und aber auch sehen können, dass die davon betroffenen Menschen nicht unmittelbar daran gestorben sind. Sie waren aber, so müssen wir schlussfolgern, aus diesen Verletzungen nicht mehr ohne weiteres möglich, selbstständig als Jäger und Sammler oder was auch immer tätig zu sein. Das heißt, irgendjemand hat sich um diese Menschen gekümmert und das können wir natürlich auch Pflege nennen.
Machen wir mal einen zeitlichen Sprung. Was ist bekannt über Krankenpflege in der Antike, also im antiken Griechenland oder im Römischen Reich?
Da haben wir natürlich eine insofern ganz andere Quellenlage als in der Ur- und Frühgeschichte, weil wir da eine sehr weit verbreitete Schriftlichkeit haben. Und das Interessante in der Antike ist, dass das, was wir heute Krankenpflege nennen würden, im Wesentlichen Teil der Medizin war. Also von Profis, die zwar nicht studiert hatten, wie wir das heute kennen, weil die Universität ist erst mittelalterlich eingeführt worden in Europa, die aber eine sehr spezielle Ausbildung hatten. Und der Kern der klassischen Medizin, wie sie im antiken Griechenland ausgebildet wurde und im antiken Rom dann weiterentwickelt wurde, ist die sogenannte Diätetik. Da geht es aber nicht allein darum, ob jemand genug und nach Möglichkeit eben auch nicht zu viel zu essen und zu trinken hat, sondern da wird die gesamte Lebensführung geregelt. Wachen und Schlaf etwa, Aufregung und Ruhe, das Aufnehmen von Speisen und Getränken, aber auch deren Ausscheiden. Alle diese Sachen werden in den antiken medizinischen Schriften, die wir die hippokratischen Schriften nennen, geregelt. Und das ist der Kern ärztlicher Tätigkeit, erkrankte Menschen zu beraten, wie sie ihr Leben einrichten sollen in all dieser Hinsicht.
Das Stichwort Mittelalter haben Sie gerade schon genannt. Eines Ihrer Schwerpunktthemen ist die Hospitalgeschichte im Mittelalter. Welche Hinweise auf Krankenpflege gibt es aus dieser Zeit?
Wenn wir ins späte Mittelalter gehen, dann haben wir in Europa, auch dann langsam nördlich der Alpen, ein sehr weit ausgebreitetes Hospitalwesen. Und das bietet uns eben auch von den Quellen her ganz eigene Möglichkeiten zu schließen, was in diesen Häusern passiert ist. Denn die haben natürlich ihre Ausgaben sehr genau notiert. Und da finden wir eine ganze Reihe von Berufen, viele, die außerhalb des Hospitals tätig sind, um die Ernte aus den Hospitalgütern einzufahren. Wir finden eine ganze Reihe Kaufleute und im Inneren haben wir zum einen Geistliche, die für das geistliche Wohl zuständig sind, aber auch Spezialpersonen, die dafür bezahlt werden, ohne dass wir deren Namen kennen oder wüssten, wie die ausgebildet worden sind, die sich um das leibliche Wohl der im Hospital befindlichen Menschen kümmern. Denn diese Menschen, die im Hospital waren, die waren im allergrößten Teil bettlägerig. Wer nicht mehr bettlägerig war und auf den eigenen Beinen stehen konnte und sich selbst versorgen, der wurde üblicherweise auch wieder entlassen, relativ bald. Und sich um bettlägerige Menschen zu kümmern, den Speisen zu bringen, sie zu füttern, dafür zu sorgen, dass die Bettstatt nicht zu sehr verunreinigt wird oder wenn sie das ist, diese zu wechseln und zu reinigen, das kennen wir aus den spätmittelalterlichen Hospitälern, wo es aber unter Umständen auch andere Hospitaliten sozusagen während ihrer Rekonvaleszenz waren, die solche Aufgaben mit übernommen haben.
Fritz Dross von der Universität Erlangen-Nürnberg über die Anfänge der Krankenpflege. Frau Nolte, jetzt haben wir einige Beispiele gehört von der Frühgeschichte bis zum Mittelalter, was alles unter Krankenpflege gefasst werden kann. Gibt es eigentlich so etwas wie eine Definition, was Krankenpflege ist?
Ja, da sind wir schon mitten in dem Problem. Also es gibt eine sehr weite Definition von Krankenpflege oder Pflege allgemein, bedeutet eben die Betreuung und Versorgung von kranken Menschen oder auch gebrechlichen alten Menschen oder Menschen mit Behinderung. Und gleichzeitig umfasst, und das ist eben neuer Krankenpflege, auch die Prävention von Krankheiten, also die Aufklärung über Maßnahmen der Prävention. Und das ist ja eine sehr weite Definition und das ist, glaube ich, auch Teil des Problems, dass der Pflegeberuf und die Kompetenzen der Pflege gar nicht so klar abgegrenzt sind, zum Beispiel vom ärztlichen Beruf oder von anderen Gesundheitsberufen. Das ist eigentlich in den jeweiligen Zeiten, die wir uns anschauen, immer recht unterschiedlich, also wie dieser Kompetenzbereich definiert wird. Das hängt immer von den äußeren Rahmenbedingungen ab, was Pflegende tun dürfen und was nicht.
Dann gehen wir doch mal zurück an den Anfang der Krankenpflege als Beruf, als Institution. Seit wann gibt es das bei uns in Deutschland bzw. in Europa?
Ja, auch das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also es gibt im 18. Jahrhundert erste Ansätze, ja, eine Ausbildung zu etablieren. Also gerade hier in der Gegend, also in Heidelberg, Mannheim, entstand eine erste Krankenwartschule, 1781 gegründet von dem Arzt Franz Anton May. Und der hat mit dieser Schule auch ein Lehrbuch verfasst, in dem er versucht hat, eben die Krankenpflege abzugrenzen von anderen Gesundheitsberufen beziehungsweise hauptsächlich von den ärztlichen Kompetenzen. Und später dann im 19. Jahrhundert ist dann 1836 die erste Diakonissenanstalt in Kaiserswerth in Düsseldorf entstanden, eine konfessionelle Gemeinschaft, protestantische Gemeinschaft von Krankenschwestern, die dort ausgebildet wurden, systematisch. Also wenn man jetzt in die deutsche Geschichte der Krankenpflegeausbildung guckt, dann ist Kaiserswerth ein ziemlich bedeutender Wendepunkt gewesen.
Gab es denn da einen oder mehrere spezielle Auslöser, die eben dazu geführt haben, dass sich die professionelle Krankenpflege durchgesetzt etabliert hat? War das oder inwieweit hing das auch mit dem medizinischen Fortschritt in dieser Zeit zusammen?
Also diese ärztlichen Bestrebungen, eine systematische Ausbildung für Krankenpflege zu organisieren, erklären sich eher aus der Geschichte der Professionalisierung der Ärzteschaft. Die Ärzte waren bemüht, eben andere Gesundheitsberufe abzugrenzen von dem ärztlichen Gesundheitsberuf und sich gewissermaßen mit ausgebildeten Pflegekräften Hilfspersonal zu schaffen, was in klaren Grenzen agieren sollte. Von daher kann man nicht unbedingt das mit dem medizinischen Fortschritt koppeln, sondern das hat tatsächlich damit erstmal wenig zu tun, weil nämlich auch die ersten Krankenhäuser, wie wir sie heute kennen, oder Akutkrankenhäuser, sozusagen Universitätskliniken, wie wir sie dann später bezeichnen würden, erst Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen. Also man kann erst Mitte des 19. Jahrhunderts von der Geburt der modernen Klinik sprechen in Deutschland. Aber es gibt auch einen medizinischen Anlass, die Krankenpflege zu professionalisieren. Und zwar kann man in Hamburg beobachten, dass nach der Cholera-Epidemie 1831 sich ein Verein gegründet hat zur weiblichen Armen- und Krankenpflege und dort eben die Notwendigkeit gesehen wurde, Krankenpflege zu systematisieren und Frauen in der Krankenpflege auszubilden, weil man doch gemerkt hat während der Epidemie oder während der Cholera-Epidemie, dass die Versorgung der Kranken nicht gut war.
Das heißt, da war die Pandemie dann doch ein Auslöser. Wie sah denn die Entwicklung in anderen Ländern aus? Gab es da schon früher Krankenpflege als Beruf als hierzulande oder ist das dann doch relativ parallel entstanden?
Also eigentlich relativ parallel. Also das bekannteste Beispiel ist natürlich die Nightingale Nursing School am St. Thomas Hospital in London, also wo Florence Nightingale eine Ausbildungsstätte für Krankenpflegende geschaffen hat. Diese Ausbildung hat sie fundiert eben mit auch einer Publikation, die zur gleichen Zeit erschienen ist, ihre Notes of Nursing, wo sie versucht hat, eben die Krankenpflege zu systematisieren und entsprechend auch Krankenpflegepersonal auszubilden. Und da war ja der Anlass für diese Systematisierung auch die Kriegskrankenpflege. Also sie hat im Krimkrieg wurde sie eingesetzt in Lazaretten und hat festgestellt, dass eben da ihrer Ansicht nach die Krankenpflege in einem desaströsen Zustand war und hat dann angefangen, eben Prinzipien der Krankenpflege aufzustellen, um die Krankenpflege zu systematisieren und dann auch diese Ausbildungsstätte in London geschaffen, die ja dann sozusagen eine ziemliche Strahlkraft hatte. Also in allen angelsächsischen Ländern war das Nightingale-System sehr prägend für die Ausbildung von Krankenpflegenden. Und was vielleicht wichtig zu erwähnen wäre, ist, dass eben das Nightingale-System eben ein System war, was eben nicht religiös geprägt war, während in Deutschland eben die Krankenpflegeausbildung dadurch, dass Kaiserswerth so prägend war, sehr stark eben religiös geprägt war.
Schauen wir darauf, auf den Beginn der professionellen Krankenpflege in Deutschland. Im 18. Jahrhundert, haben Sie gesagt, hat das angefangen. Wer hat das damals gemacht? Wer waren die Pflegekräfte?
Ja, also man muss dazu sagen, dass es natürlich eine lange Tradition gibt von Krankenpflege, von Pflegekräften, die den Stellenwert von Dienstpersonal hatten. Also wenn man zum Beispiel in Selbstzeugnisse des Bürgertums schaut, auch im 18. Jahrhundert, dann sieht man eben, dass dort Krankenwärter und Wärterinnen beschäftigt wurden, die jetzt keine formale Ausbildung hatten, aber die Krankenpflege im häuslichen Rahmen erledigt haben. Und diese Bestrebung von Franz Anton May, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen auszubilden, gehen darauf zurück, dass es gewissermaßen auch Kompetenzstreitigkeiten gab, weil er verwendet doch ziemlich viel Seiten darauf, erstmal zu beschreiben, wie unwissend und schmutzig und inkompetent und so weiter die weiblichen Krankenwärterinnen seien und dass das der Grund sei, warum man jetzt sozusagen dieses Pflegepersonal systematisch ausbilden sollte. Und interessanterweise favorisiert er auch die Ausbildung von Männern in der Krankenpflege, weil er eben sich einem Berufsstand quasi gegenübergestellt sieht, also von selbstbewussten Frauen, die sich vielleicht nicht unbedingt von Ärzten sagen lassen wollten, wie sie die Krankenpflege zu tun hatten.
Das heißt, damals gab es dann eher Krankenpfleger als Krankenpflegerinnen?
Also beides eben dann. Es gab sozusagen in den ersten Hospitälern und Krankenhäusern gab es auch männliche Krankenwärter, die hauptsächlich eben auch gebraucht wurden, um die körperlich schweren Arbeiten zu verrichten. Also man muss sich ja vorstellen eben, dass es noch keine Betten gab mit Rollen. Das heißt, man musste, um Kranke zu transportieren, musste man die Kranken eben tragen. Auch um die Kranken umzubetten und ähnliche Arbeiten brauchte man eben kräftige Menschen und dafür hat man Männer eingesetzt.
Die Sprechstunde im Netz. Auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast. Jetzt abonnieren.
Die Sprechstunde im Deutschlandfunk, heute mit dem Schwerpunktthema Geschichte der Krankenpflege. Die Sendung haben wir voraufgezeichnet, deswegen gibt es heute keine Beteiligung von Hörerinnen oder Hörern. Unser Gesprächsgast ist Professorin Karin Nolte. Sie leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg. Frau Nolte, jetzt haben wir an verschiedenen Stellen über die Ausbildung gesprochen. Wenn wir da mal konkret draufschauen, was genau haben die Pflegenden gelernt damals? Was wurde denen beigebracht?
Also mit Beginn der Ausbildung, also in Kaiserswerth zum Beispiel, ist das sehr gut überliefert. Da gibt es ein Manuskript, in dem man sehr gut nachlesen kann, was die Ausbildungsinhalte waren. Die Diakonissen haben erstmal einen Überblick bekommen über das medizinische Wissen der Zeit. Und das medizinische Wissen der Zeit war ja geprägt eben durch die Humoralpathologie, also die Vier-Säfte-Lehre. Mhm. Und sie haben erstmal sozusagen die Grundlagen dieses Wissens gelernt und die damit verknüpften therapeutischen Maßnahmen.
Vielleicht können wir da kurz den Hintergrund erzählen, dieser Vier-Säfte-Lehre.
Also es gibt die Vier-Säfte-Lehre ist einmal dadurch geprägt, dass man sich vorgestellt hat, dass es vier Säfte gibt. Einmal die schwarze Galle, die gelbe Galle, das Blut und den Schleim. Und die Vorstellung war, dass diese Säfte in einem gewissen sozusagen Gleichgewicht sein mussten. Das ist die eine Vorstellung, wie Krankheiten entstehen, wenn diese Säfte oder wenn ein Saft sozusagen dominierend wird. Also ein schönes Beispiel ist die Melancholie. Also da überwiegt dann die schwarze Galle und führt dann zu dieser Erkrankung. Aber viel interessanter oder wichtiger ist in dieser Lehre auch, dass eben durch die Haut und alle Körperöffnungen Giftstoffe aufgenommen werden können, Krankheitsstoffe aufgenommen werden oder eben auch durch die Nahrung, die fehlerhaft verkocht wird. Die Vorstellung war ja, dass Nahrung aufgenommen wird und diese Nahrung verkocht wird zu Blut und sozusagen diese Verkochung, wenn die fehlerhaft vor sich gegangen war, das konnte auch eben zu Krankheiten führen. Also es ist ein durchaus komplexeres Krankheitsmodell, als es gemeinhin immer angenommen wird. Und therapeutische Maßnahmen sind dann eben, dass man entweder diese Schärfen, die sich dann im Körper anlagern, das sind dann eben diese schädlichen Stoffe, die da im Körper entstehen, oder die Krankheitsstoffe eben ableitet, entweder über den Aderlass, aber auch durch Abführ- und Brechmittel oder indem man eben kleine künstliche Wunden herstellte durch einen Schnitt in die Haut und man hat dann Haarseil in diese Wunden eingebracht. Diese Wunden nannte man Fontanelle. Und diese Haarseile führten dann zu einer Eiterung. Und diese Eiterung nannte man eine gute Eiterung, weil nämlich über den Alter Krankheitsstoffe abgeleitet wurden.
Aber wo verlief da die Grenze sozusagen zwischen den Aufgaben der Pflegekräfte und der Ärzte? Also was haben die Pflegekräfte konkret damals gelernt und dann auch gemacht am Patienten, also an den Patientinnen?
Genau, also die Diakonissen haben einmal gelernt, wie man assistiert beim Aderlass, also wie ein Aderlass vorbereitet werden musste. Und also mussten quasi Aderlass Schale und auch Aderlass Messer und so weiter bereitstellen, damit dieser Aderlass durchgeführt werden konnte. Und das Interessante ist, dass der periphere Aderlass, nämlich durch blutiges und unblutiges Schröpfen und Blutegelsetzen, das war so ein Bereich, der eigentlich ein ärztlicher Kompetenzbereich war. Also das haben Ärzte meistens an Handwerkschirurgen und Wundärzte delegiert, aber im 19. Jahrhundert auch zunehmend selbst durchgeführt. Und da ist es so, dass die Diakonissen das Schröpfen und das Blutegelsetzen selbst gelernt haben. Ja, mit der Begründung, dass ja nicht immer ein Arzt vor Ort ist und dass es dann gut ist, wenn eine Diakonisse das machen kann. Und wenn man dann eben in die Briefe der Diakonissen schaut, die sie an die Mutterhäuser geschrieben haben, dann sieht man, dass sie das ziemlich häufig gemacht haben. Also dass das eigentlich dann eine Pflegetätigkeit wurde. Und das kann man auch sehr schön weiterverfolgen anhand der Krankenpflegelehrbücher, dass das eigentlich bis in die 70er Jahre gehörte Schröpfen zu den Aufgaben von Pflegenden.
Sie hören die Sprechstunde im Deutschlandfunk, heute mit dem Schwerpunktthema Geschichte der Krankenpflege. Etwas anders als gewohnt, die Sendung ist voraufgezeichnet und deshalb ohne Beteiligung von Hörerinnen und Hörern. Unser Gesprächsgast ist Professorin Karin Nolte. Sie leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg. Nach den Nachrichten sprechen wir mit ihr weiter über den Arbeitsalltag in der Pflege und wie er sich seit dem 19. Jahrhundert verändert hat. Willkommen zum zweiten Teil der Sprechstunde. Wir sprechen heute eine ganze Sendung lang mit Professorin Karin Nolte von der Universität Heidelberg über die Geschichte der Krankenpflege. Die Sendung haben wir voraufgezeichnet, deshalb ist sie heute ohne Anruferinnen und Anrufer. Und wir greifen das Gespräch dort auf, wo wir vor den Nachrichten aufgehört haben, bei der Rollenverteilung zwischen Pflegenden und Ärzten im 19. Jahrhundert. Frau Nolte, Sie haben das am Anfang der Sendung schon angesprochen. In welchem Verhältnis, auch in welchem hierarchischen Verhältnis standen denn damals im 18. und 19. Jahrhundert die Pflegekräfte mit den Ärzten?
Also im 19. Jahrhundert ist ganz interessant, das ist ja eine konfessionelle Schwesternschaft in Kaiserswerth und auch bei den katholischen Krankenschwestern ist das ja auch so organisiert, dass die Krankenpflegenden in einer religiösen Gemeinschaft leben und arbeiten. Und interessanterweise ist es so, dass die Ärzte eigentlich keine so große Rolle spielen in dem beruflichen Selbstverständnis. Die Ärzte sind quasi weisungsbefugt für die leibliche Krankenpflege. Aber ein ganz wesentlicher Aspekt der Krankenpflege war eben auch die sogenannte Seelenpflege. Das heißt, die religiöse Unterweisung, die durch Krankenpflegende durchgeführt wurden, also das Kümmern um das Seelenheil der kranken Menschen, weil man davon ausging, dass Krankheit auch eine Folge war von einem sündigen Lebenswandel oder im günstigeren Fall war Krankheit ein Prüfstein Gottes und deshalb musste der Krankheit auch auf religiösem Weg begegnet werden und das war eben diese Seelenpflege, wo die Krankenpflegenden ganz unabhängig waren von Ärzten. Und das ist, denke ich, ein ganz spannender Aspekt, weil dadurch eben die Krankenpflegenden sich auch selber jetzt nicht als Hilfspersonal von Ärzten begriffen haben in dieser Zeit.
Wie war das Verhältnis der Patientinnen und Patienten zu den Pflegekräften, wenn man das vielleicht auch mit dem heutigen Verhältnis vergleicht?
Ja, das war so, dass im Grunde genommen, also wenn man jetzt bei Kaiserswerth guckt, bei den Dienstanweisungen für Pflegende, dann sieht man eben, dass das ein System war, was hierarchisch gedacht war. Also die Patienten sozusagen sollten den Anweisungen der Pflegenden gehorchen und waren hierarchisch sozusagen den Krankenpflegenden unterstellt. Und man kann sich aber gut vorstellen, dass es natürlich in der Praxis so nicht funktioniert hat. Also wenn man die Briefe der Diakonissen anschaut, dann sieht man eben sehr häufig, dass sie durchaus Probleme hatten sozusagen mit der Disziplin der Patienten. Also das ist ja ein Thema, was, denke ich, bis heute sich durchzieht. Also dass Patienten nicht das tun, was Pflegende ihnen sagen, dass sie eigensinnig sind, dass sie bestimmte Maßnahmen therapeutische Maßnahmen ablehnen oder eben auch Ratschläge nicht beachten. Also das kann man ganz schön sehen, auch in den Briefen. Und natürlich in dem Fall auch sehr umkämpft dann nochmal diese religiöse Unterweisung, die auch von einigen Patienten auch gerade eben aus dem Arbeitermilieu zurückgewiesen werden. Also das sieht man sehr deutlich in diesen Briefen, diese Auseinandersetzungen.
Lassen Sie uns da mal eintauchen und ein konkretes Bild zeichnen. Wie sah der Pflegealltag, ich sag mal, um 19 oder im 18. und 19. Jahrhundert aus?
Also im 19. Jahrhundert war es noch so, dass der größte Teil der Patienten zu Hause, also im häuslichen Rahmen, versorgt wurden, wenn sie krank waren. Es gab eigentlich wenig Krankenhausbetten zu der Zeit noch. Also deswegen hauptsächlich war es eine häusliche Pflege. Und entweder wurden die Kranken eben versorgt durch Krankenwärter und Wärterinnen, die als sogenannte Lohnwärterinnen engagiert wurden für diese Pflege, oder eben durch ausgebildete Krankenschwestern aus den religiösen Schwesternschaften. Und die kamen dann zu den Kranken nach Hause. Und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Die Krankenpflegenden waren eben bei den Kranken zu Gast zu Hause und mussten sich auch mit diesen häuslichen Umständen arrangieren.
Wann ist die Krankenpflege sozusagen aus dem privaten Umfeld herausgekommen, sodass die erkrankten Menschen eben in ein Krankenhaus oder in spezielle Gebäude gebracht wurden, wo dann die Krankenpflegenden eben auch hinkamen? Also das Konzept, das wir heute eher haben.
Ja, das ist eine eher lange Entwicklung. Also es bilden sich ja, wie gesagt, Mitte des 19. Jahrhunderts bilden sich Universitätskliniken und auch größere Kliniken in den Universitätsstädten und dann auch zunehmend kommunale Krankenhäuser. Und dieser Prozess des Gepflegtwerdens im Krankenhaus oder überhaupt der stationären Versorgung ist ein Prozess, der sehr lange sich entwickelt, also auch in Stadt und Land unterschiedlich. Also auf dem Land haben wir noch sehr viel länger die ausschließlich häusliche Versorgung als in der Stadt, wo Krankenhäuser zugänglich waren. Und man kann eigentlich sagen, bis Mitte des 20. Jahrhunderts war die häusliche Versorgung durchaus noch üblich. Wie gesagt, man kann nicht den genauen Zeitpunkt sagen, ab dem sozusagen dann wirklich Kranke hauptsächlich, also bei schwerwiegenden Erkrankungen, ins Krankenhaus gegangen sind. Und es ist ja auch heute noch so, dass bei leichten Erkrankungen wir uns ja auch zu Hause pflegen lassen von unseren Familienangehörigen.
Wie der Pflegealltag vor 100 Jahren in Krankenhäusern aussah und welche Utensilien und Hilfsmittel dabei zum Einsatz gekommen sind, das hat meine Kollegin Anneke Meyer erkundet, und zwar im Krankenhausmuseum in Bielefeld, aus dem wir jetzt eine Reportage hören.
Manche der Exponate im Bielefelder Krankenhausmuseum sind gar nicht so alt, wie sie scheinen. Spritzen aus Glas und wiederverwendbare Kanülen zum Beispiel gehörten in Klaus Henning Ammanns frühen Berufsjahren als Krankenpfleger in den 70ern noch zum Alltag.
Also die Spritzen musste man ja nach Gebrauch auseinandernehmen, desinfizieren, reinigen, dann auch durchspülen und Luft durchleiten, damit keine Rückstände blieben, bevor man sie dann wieder sterilisiert hat. Ne? Und das war also eine ziemlich mühsame Geschichte.
Andere Ausstellungsstücke sind 100 Jahre alt oder älter und spielen in der Ausbildung von Krankenpflegekräften schon länger keine Rolle mehr. Der ehrenamtliche Museumsvorsitzende Klaus Henning Ammann zeigt auf ein altes Harmonium, das ein paar Meter weiter steht.
Das stammt auch aus den 20er Jahren hier. Also das war natürlich kein Alltag, aber zu bestimmten Anliegen hat dann die Krankenschwester mit dem Patienten dann auch ihm was vorgespielt mit dem Harmonium. Und das wurde dann von einer Etage zur anderen gefahren im Fahrstuhl, weil nicht auf jeder Etage so ein Harmonium war.
Seelsorge stand damals bei der Krankenpflege im Vordergrund. Medizinisches Fachwissen nicht so sehr. Zur Gründung des ersten Krankenhauses in Bielefeld 1843 übernahm zunächst eine ungelernte Witwe die Leitung der Pflege. Erst 10 Jahre später wurde der Job zwei ausgebildeten Krankenschwestern übertragen. Der religiöse Einfluss in der Krankenpflege war stark, so Klaus Henning Ammann.
Hier in Bielefeld war es so, dass Pflegeschülerinnen nur werden konnten, wenn sie Mitglied im Zehlendorfer Diakonieverein wurden. Und die haben dann den kompletten Pflegedienst hier im Krankenhaus Bielefeld übernommen bis 1969.
Der Tagesablauf der Krankenpflegerin war minutiös strukturiert.
Aufstehen um 5.40 Uhr. Bett auslegen, Waschbecken und Bett in Ordnung bringen, Zimmer ordnen, offene Fenster feststellen, Andacht und Frühstück, 6.40 Uhr. bis auf die Minute genau festgelegt. Und allgemeine Ruhezeiten, Freizeit, mindestens 2 Freistunden am Tag, wöchentlich 1 freier Nachmittag, monatlich 2 freie Werktage.
Egal ob rare Freizeit oder Dienst, getragen wurde immer Tracht. Eine schlichte Uniform in gedeckten Farben, zu der unbedingt eine Haube gehörte.
Ohne Haube konnte man gleich wieder nach Hause gehen, wenn man die vergessen hatte, erstmal die Haube holen.
Abgeleitet von der Kopfbedeckung verheirateter Frauen war die Haube gleichermaßen Statussymbol und ein Schutz davor, dass die professionelle Fürsorge falsch verstanden wurde. Trotz der seelsorgerischen Motivation, der Alltag in der Krankenpflege war auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert geprägt durch sehr weltliche Aspekte. Bettpfannen lernen zum Beispiel. Eine Aufgabe, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts ohne moderne Desinfektionsanlagen ihre Herausforderungen mit sich brachte.
Mitunter war, wenn zum Beispiel Patienten auf mehreren Etagen war, sogar verbreitet, dass dann abgetöpft wurde und dann mussten die Krankenpflegekräfte mit mehreren übereinander geschichteten Steckbecken dann zur Spüle gehen und dann dort die Steckbecken entleeren.
Dabei mussten die Steckbetten oder Bettpfannen mitunter auch über Treppen auf eine andere Etage balanciert werden.
Dann kommen noch dazu, als Hilfsmittelstand, kann ich hier nochmal zeigen, zum Spülen dann nur eine Spüle bereit, die aber nicht desinfiziert hat. Das heißt, man musste das Steckbecken da reinstellen zum Spülen. Das war schon mal immerhin etwas, dass man es nicht direkt in der Toilette entleeren musste, wie vielleicht zu Hause sonst so üblich. Aber hinterher, das Steckbecken war natürlich nicht mehr zu gebrauchen für einen anderen Patienten. Da musste man das in eine Wanne mit Desinfektionsmittel stecken. Dazu wurden mitunter Badewannen benutzt. Ja. Die wurden dann jedem einmal im Tag so ungefähr mit 300 Liter Desinfektionslösung versehen. Und da drin wurden dann diese Steckbecken eingelegt.
Allerdings nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt. In denselben Becken wurden auch medizinisches Gerät, wie zum Beispiel Inhalierschläuche, desinfiziert. Es galt, die richtige Reihenfolge ein- und die Nase zuzuhalten.
Und die waren im Formaldehyd. Dieses Desinfektionsmittel, das roch auch ziemlich stark. Nicht? Das ist eigentlich, wie man heute weiß, nicht gesundheitsförderlich.
Mit der Zeit kommen in der Krankenpflege immer mehr Aufgaben hinzu, die ohne technisches und medizinisches Fachwissen nicht zu erledigen sind. Zum Beispiel das Bedienen der eisernen Lunge. Ein Beatmungsgerät, in das Patienten bis zum Hals eingeschlossen wurden. Die künstliche Beatmung funktionierte dabei durch das Erzeugen von Unterdruck.
Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg sogar Torpedoröhren gehabt und benutzt, mit Schiffsmotoren betrieben, um hier ein Beatmungsgerät zu konstruieren. Wir haben jetzt schon hier die etwas luxuriösere Ausfertigung, wo die direkt dafür hergestellt worden ist, um Beatmung von Menschen zu gewährleisten, die zum Beispiel eine Kinderlähmung hatten mit einer aufsteigenden Atemlähmung, die dann dazu geführt hat, dass derjenige ohne künstliche Beatmung erstickt wäre, weil die Atemmuskulatur dann keinen Antrieb mehr bekam.
Wie die meisten der über 600 Ausstellungsstücke in Bielefeld findet man die eiserne Lunge heutzutage nur noch im Museum. Eine kleine Zeitreise, die zeigt, wie sich die Krankenpflege in den letzten 150 Jahren gewandelt hat.
Eine Reportage von Anneke Meyer aus dem Krankenhausmuseum in Bielefeld. Frau Nolte, Krankenpflege war lange religiös geprägt, auch in den Krankenhäusern. Ab den 60er Jahren wurde Krankenpflege dann mehr und mehr zu einem, ja, sozusagen normalen, nicht so stark religiös geprägten Beruf. Was waren die Auslöser dafür?
Die Auslöser waren zum einen, dass die religiösen Schwesternschaften schon in den 50er Jahren unter einem ganz starken Schwesternmangel litten und darüber klagten und Wege suchten, dem entgegenzutreten. Also dieses Modell, als Frau sich ganz der Krankenpflege in einer religiösen Gemeinschaft zu widmen, hat an Attraktivität verloren in dieser Zeit. Und deshalb musste sozusagen ein anderes Modell der Krankenpflege entwickelt werden. Und zunehmend gab es dann eben Krankenpflegende oder Krankenschwestern, die außerhalb dieses religiösen Kontextes ausgebildet wurden und dann eben Krankenpflege auch als Beruf begriffen und neben diesem Beruf eben auch ein Privatleben haben wollten, verheiratet sein wollten, Kinder haben wollten. Also man muss ja dazu sagen, dass die konfessionellen Krankenschwestern ledig blieben und zölibatär lebten.
Wir hatten ja eben schon das Thema, Sie hatten gesagt, dass anfangs eben auch oder auch vor allem männliche Pflegekräfte mitgesucht wurden oder auf die abgezielt wurde. Wie hat sich da sozusagen das Geschlechterverhältnis dann über die Zeit verschoben in der Pflege?
Also man muss dazu sagen, dass im Bereich der Psychiatriepflege es schon immer einen großen Anteil von männlichen Krankenpflegenden gab, was einfach daran lag, auch dass man die in der Psychiatriepflege brauchte für die unruhigen, tobenden und auch gewalttätigen Patienten. Und in der allgemeinen Krankenpflege hat sich sozusagen das Geschlechterverhältnis leicht verändert. Zunächst eben durch die Verweltlichung der Krankenpflege, aber ein ganz besonderer Einschnitt ist die Einführung des Zivildienstes, also in den Krankenhäusern. Dadurch hat sich sozusagen auch nochmal der Männeranteil in der Krankenpflege erhöht.
Jetzt haben wir hauptsächlich über die Verhältnisse in Deutschland gesprochen. Wenn wir den Blick dann nochmal weiten und auch auf die Entwicklung der Krankenpflege in anderen Ländern schauen, nicht nur in Europa, sondern beispielsweise auch in den USA, welchen Einfluss haben dort Ereignisse wie Kriege oder Epidemien gehabt, die ja dann doch besonders groß und auch neue Herausforderungen für die Krankenpflege mit sich gebracht haben? Sie haben ja eingangs schon dieses Beispiel der Cholera in Hamburg geschildert. Ist das ein wiederkehrendes Muster auch in anderen Ländern und hat das sozusagen auch immer wieder für neue Impulse in der Krankenpflege gesorgt?
Naja, generell kann man sagen, dass eben dieses System nach Florence Nightingale, das Ausbildungssystem, ja zurückgeht auf die Erfahrung mit der Kriegskrankenpflege. Und das ist ein System, was sich eben in angelsächsischen Ländern und somit auch in den USA durchgesetzt hat. Und das ist auch die Vorstellung von Krankenpflege als Beruf, also und eben nicht Berufung wie bei den konfessionellen Schwesternschaften.
Ein weltweit einschneidendes gesundheitliches Ereignis war ja die spanische Grippe, eine Influenza-Pandemie, durch die zwischen 1918 und 1920 Dutzende Millionen Menschen erkrankt und verstorben sind. Wie hat speziell diese Pandemie die Krankenpflege beeinflusst? Dazu gibt es ja zumindest Untersuchungen aus den USA oder aus Neuseeland.
Ja, also einmal kann man sagen, dass in den USA sich ein System entwickelte der häuslichen Krankenpflege, die nicht nur die Krankenpflege umfasste, sondern eben auch diesen Bereich der Prävention. Krankenpflegende sind zu den Familien nach Hause gegangen, haben dort die Influenza-Kranken versorgt. Man muss auch dazu sagen, damals gab es ja keine ursächliche Therapie und auch keine Impfung gegen diese gefährliche Influenza-Erkrankung. Das heißt, Krankenpflege war ganz entscheidend, also gute professionelle Krankenpflege war ganz entscheidend für das Überleben dieser Kranken. Und es wurden eben nicht nur die Kranken versorgt in diesem häuslichen Kontext, sondern die gesamte Familie aufgeklärt über Hygienemaßnahmen, also wie man eine Ansteckung vermeiden konnte. Und das erinnert ein bisschen an die heutige Zeit und den Umgang mit Covid-19. Also hier in Heidelberg gab es das sogenannte Corona-Taxi auf Initiative von Pflegenden. Mit diesem Corona-Taxi wurden auch Covid-Patienten zu Hause versorgt und auch diese Hygieneaufklärung halt für die Angehörigen durch Pflegende vorgenommen. Also das ist ein ganz ähnliches Konzept. Und in den USA entwickelte sich dann dieses System der häuslichen Betreuung von Kranken. Und gleichzeitig also gab es sozusagen eine Debatte unter den Pflegenden, was jetzt sozusagen Deprofessionalisierung angeht, weil eben eine Vielzahl von Krankenpflegekräfte im Schnelldurchgang ausgebildet wurden und dieser schon sehr etablierte Berufsstand der professionellen Krankenpflegenden sah sich in seinem Selbstverständnis bedroht. Man muss dazu sagen, dass in der Zeit Krankenpflegende im angelsächsischen Raum schon akademisch ausgebildet wurden, zum Teil. Also es gab schon die Möglichkeit, eben an Nursing Schools, die an Universitäten angegliedert waren, eine akademische Ausbildung zu absolvieren. Also ein hoher Grad von Professionalisierung prägte damals schon diesen Beruf in den angelsächsischen Ländern.
Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Gedanken der spanischen Grippe oder anderer Epidemien neuer Krankheiten. Inwieweit hat sich über die Zeit das Krankheitskonzept oder die Krankheitskonzepte auch verändert mit zunehmender medizinischer und wissenschaftlicher Erfahrung? Wann wurde zum Beispiel diese Vier-Säfte-Lehre dann ersetzt und wie hat das wiederum die Pflege und die Aufgaben der Pflegekräfte beeinflusst?
Ja, also das ist auch wieder ein langsamer Prozess. Die Humoralpathologie existierte ja also in der Vorstellung und in den Maßnahmen noch sehr lange weiter. Also ich habe ja in unserem Gespräch auch schon mal erwähnt, dass das Schröpfen zum Beispiel in der Krankenpflege bis in die 1970er Jahre durchgeführt wurde, dann mit einer anderen Begründung. Aber man kann aus der Begründung auch noch sehr gut ablesen, dass da humoralpathologisches Denken noch drin steckt. Also das kann ich auch als Medizinhistorikerin sagen, dass so eine klare Ablösung von Krankheitskonzepten in der Regel nicht zu beobachten ist, sondern man kann sagen, dass neuere Krankheitskonzeptionen, also naturwissenschaftlich geprägte, dann also im ausgehenden 19. Jahrhundert die Oberhand gewinnen, was natürlich sehr prägend war für die Krankenpflege, war sozusagen die Etablierung der Bakteriologie und damit eben das Wissen darüber, wie im Einzelnen Krankheiten übertragen wurden.
Wie hat sich das dann konkret übersetzt sozusagen in den medizinischen und in den Pflegealltag? Das Wissen darum, dass es da eben mikroskopisch kleine Krankheitserreger gibt, die man nicht sieht, aber die man beachten muss?
Also das hat sich übersetzt eben in Hygienepraktiken, wobei man sagen muss, dass auch nach alten Lehren, also es gibt ja neben der Humoralpathologie auch noch die Miasma-Theorie, also die Vorstellung, dass Krankheiten durch verdorbene Dämpfe, die aus dem Erdreich aufsteigen, hervorgerufen werden. Und diese Miasmentheorie hat schon zu Hygienepraktiken geführt in den Krankenhäusern, die auch ganz passend waren halt für den Umgang mit Infektionskrankheiten, wie man sie sich dann durch die Bakteriologie erklärt hat. Also eben viel Licht, viel frische Luft. Auch unter den alten Theorien herrschte sozusagen eine ausgeprägte Kultur halt des Reinigens und Saubermachens. Also das kann man schon eigentlich in der Krankenpflegeausbildung im frühen 19. Jahrhundert sehr gut beobachten, dass das Reinigen und Saubermachen, was im Übrigen auch gekoppelt ist mit religiöser Reinheit, schon die Krankenpflege geprägt hat. Also von daher kann man sagen, das Wissen darum, wie im Einzelnen Krankheiten übertragen wurden, hat sicherlich nochmal zu spezifischeren Hygienemaßnahmen geführt. Also es gibt in den Krankenpflegelehrbüchern auch große Kapitel zum Umgang mit den Infektionskrankheiten und zu den Übertragungswegen. Also das heißt, da gab es dann ein spezifischeres Wissen, wie genau welche Krankheiten übertragen wurden und was das dann bedeutete für die Pflegenden im Umgang mit diesen Kranken, um eben sich selbst nicht anzustecken, aber eben um auch andere Patienten nicht anzustecken.
Beim Thema Krankenpflege denken sicher viele erstmal an Patientinnen und Patienten mit Infektionskrankheiten. Wir haben gerade über Bakterien gesprochen oder mit Knochenbrüchen nach einem Unfall. Aber lassen wir uns auch an dieser Stelle mal über die Pflege von Menschen mit psychischen Erkrankungen sprechen. Da vielleicht erstmal die grundsätzliche Frage, wie waren psychisch erkrankte Patientinnen und Patienten eigentlich untergebracht vor 200 oder vor 100 Jahren? Also in welchem Setting hat dann sozusagen die Krankenpflege stattgefunden?
Patienten mit psychischen Erkrankungen, natürlich wurden die auch im häuslichen Rahmen versorgt und zwar so lange, wie sie sich nicht selbst und gemeingefährdend verhalten haben. Also besonders im 19. Jahrhundert wurden eben Patienten mit psychischen Erkrankungen in eine Einrichtung gebracht, wenn sie die Familie oder die Gemeinschaft gefährdet haben. Und ein ganz häufiger Anlass war tatsächlich auch das Brandstiften oder eben das Verschwenden von Ressourcen oder Gewalttätigkeit eben gegen Angehörige. Das waren so Anlässe, Kranke aus den Familien in Krankenhäuser oder in psychiatrische Anstalten zu bringen.
Das heißt, das waren dann auch schon geschlossene Anstalten, in die dann auch die Pflegekräfte gegangen sind, um die Leute dort zu versorgen.
Ja, und das ist eben interessant, weil die Geschichte der Psychiatriepflege sich schon unterscheidet von der Geschichte der allgemeinen Pflege. Und zwar hat man zunächst in diesen psychiatrischen Anstalten im 19. Jahrhundert Wärter und Wärterinnen, die auch so hießen, und die als quasi Lohnwärter und Lohnwärterinnen angestellt wurden, ohne Ausbildung. Und diese Konstruktion sozusagen wurde als problematisch angesehen in dem Moment, wo man Reformbestrebungen in der Psychiatrie hatte, wo man die Psychiatrie humanisieren wollte, also den Umgang mit den psychisch Kranken, die damals ja noch als irre bezeichnet wurden, ändern wollte. Also zum Beispiel gibt es dann Ordnungen in diesen Anstalten, in denen dem Wartpersonal verboten wurde, die Patienten zu duzen und sie zu schlagen, also Gewalt auszuüben. Und man sieht eben dann auch in diesen ersten Jahren, wo man versucht hat, diesen humaneren Umgang mit den sogenannten Irren einzuführen, dass das durchaus schwierig war. Also es wurden immer wieder auch Wärter und Wärterinnen entlassen. Deshalb gab es dann Bestrebungen eben von den Ärzten, eine hauseigene Ausbildung anzubieten, um gutes Pflegepersonal zu haben und dieses Pflegepersonal auch an das Haus zu binden.
Und das wurde auch umgesetzt?
Das wurde auch umgesetzt. Und man brauchte ja auch besonders eben Männer in dieser Krankenpflege. Und deswegen hat man auch Männern angeboten, dass sie mit ihren Familien auf dem Anstaltsgelände wohnen konnten. Dort gab es dann Wohnungen für männliche Wärter, während die weiblichen Pflegekräfte unverheiratet bleiben mussten. Also da hat man sozusagen das Pflegepersonal unterschiedlich behandelt.
Bis wann gab es sozusagen diese Vorgaben oder auch dieses Vorgehen in der psychiatrischen Pflege?
Also man muss sagen, dass die psychiatrische Pflege erst vollständig professionalisiert wurde 1957, als die Ausbildung in der Psychiatriepflege in dem damaligen Krankenpflegegesetz festgelegt wurde. Vorher gab es nicht standardisierte hauseigene Ausbildungen in den jeweiligen psychiatrischen Kliniken und Anstalten.
Sie hören die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Geschichte der Krankenpflege. Etwas anders als gewohnt, die Sendung ist voraufgezeichnet und deshalb gibt es keine Anruferinnen und Anrufer und keine aktuellen Themen aus der Medizin. Unser Gesprächsgast ist Professorin Karin Nolte. Sie leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg. Und nach den Nachrichten sprechen wir mit ihr darüber, wie Krankenpflege heute aussieht und wie es dazu gekommen ist. Willkommen zum dritten Teil der Sprechstunde. Heute geht es hier eine ganze Sendung lang um das Thema Geschichte der Krankenpflege. Darüber sprechen wir mit der Professorin Karin Nolte von der Universität Heidelberg. Die Sendung haben wir voraufgezeichnet. Bislang haben wir darauf geschaut, was die Krankenpflege vor 50, vor 100 oder 150 Jahren charakterisiert hat. Jetzt machen wir einen Sprung in die Gegenwart und den aktuellen Pflegealltag auf einer Intensivstation. Mein Kollege Martin Winkelheide hat eine Klinik besucht und gibt Einblicke.
Universitätsklinik Köln.
Mein Name ist Nicola Pardosch. Wir befinden uns hier im Herzzentrum auf der kardiochirurgischen Intensivstation. Und ich bin Intensivfachkrankenschwester und betreue jetzt hier diese beiden Patienten.
Ein Patient Mitte 60 ist schwer krank. Ein Beatmungsschlauch liegt in seiner Luftröhre.
Dieser Patient hier wird aktuell auch beatmet. Er kriegt eine Atemunterstützung.
Über einen zweiten Schlauch wird er künstlich ernährt. Alle wichtigen Körperfunktionen werden überwacht. Monitore zeigen seinen Herzschlag an, seine Atemfrequenz, seinen Blutdruck. Und dann sind da hinter dem Kopfende über ein Dutzend Medikamentenpumpen, sogenannte Perfusoren. Sie geben vollautomatisch genau dosierte Mengen an Wirkstoff ab.
Das sind unsere stark kreislaufwirksamen Medikamente. Ne?
Da laufen ja richtig viele Pumpen.
Ja. Und hier drunter läuft Adrenalin, das kennt man ja.
Ne? Insulin.
Ja. Insulin hat er laufen.
Genau. Kaliumchlorid, Propofol zur Beruhigung.
Genau, zum Schlafen, damit er auch die Beatmung toleriert. Okay. Ne? Und ein bisschen von Stress abgeschirmt ist. Ein bisschen Schmerzmittel hat er dabei. Was für die Ausscheidung, was für die Blutgerinnung. Und Flüssigkeit und Antibiosen laufen hier noch.
Ah, okay. Ach, da hängen ja noch 1, 2, 3, 4.
Dieser Patient hat schon mehr als der Standardpatient.
Richtig viel, ne?
Ja.
Warum bimmelt es?
Es bimmelt, weil eine Infusion leer ist und die werde ich jetzt neu vorbereiten.
Manche sagen so viel Technik, furchtbar. Sie haben wahrscheinlich ein etwas anderes, entspannteres Verhältnis zu der Technik, oder?
Ja, natürlich. Ich arbeite seit 20 Jahren auf Intensiv. Da hat man einen anderen Bezug dazu. Aber initial ist das schon viel Technik, das stimmt.
Die Technik hilft, Körperfunktionen zu überwachen und zu steuern, damit Kreislauf, Atmung, Stoffwechsel in einem sicheren Korridor bleiben und es nicht zu bedrohlichen Infektionen kommt. Und die Technik entlastet. Sie schafft Raum, den Patienten zu pflegen und zu versorgen.
Ich muss eine Mundpflege durchführen, den Tubus umlagern, Verbände wechseln, ihn lagern. Das ist alles, was ich jetzt noch bei ihm hier machen muss.
Ja.
Da würde ich jetzt loslegen. Wir machen das aber prima mit dem Atmen. Ganz toll. Ich lasse ihn noch ein bisschen schlafen. So, ich fange in der Regel im Gesicht an und arbeite mich von oben nach unten durch. So, und das sind dann immer die Unterbrechungen und das hält auf. So, ich wasche mal einmal das Gesicht. Dann machen wir den Mund etwas sauber. Das ist ganz wichtig bei beatmeten Patienten. Die quasi keine Flüssigkeiten zu sich nehmen, nicht eine natürliche Reinigung des Mundes haben durch Speichelfluss, der ist gestört, dann muss das einmal pro Schicht mindestens erfolgen, damit die Patienten da keine Pilzinfektion oder Infektion im Mundraum entwickeln. Ich gehe mal einmal in den Mund. Und bei beatmeten Patienten, die intubiert sind, muss auch der Tubus regelmäßig umgelagert werden, sprich von der einen Mundwinkelseite in die andere, damit sich da keine Ulzerationen bilden.
Also keine Druckstellen.
Keine Druckstellen, genau. Auf die Magensonde, da können überall Druckstellen entstehen, deswegen müssen die immer neu fixiert werden, wenn wir den Patienten einmal am Tag versorgen, komplett. Mit Waschung etc., dann muss auch die Magensonde neu fixiert werden.
Nicola Pardosch schneidet Klebeband zurecht, befestigt damit vorsichtig die Magensonde. Wieder eine Unterbrechung. Der Monitor zeigt an, die Sauerstoffsättigung des Blutes hat einen kritischen Wert unterschritten. Nicola Pardosch macht eine Kontrolluntersuchung.
Die Blutgasanalyse, die nehmen wir arteriell ab.
Sie zieht ein kleines Röhrchen mit Blut auf. Das kommt in ein Analysegerät.
Das war's. Kein Hexenwerk.
Nach 2 Minuten ist das Ergebnis da. Sie stellt Medikamente neu ein. Insulin wird etwas höher dosiert, Kaliumchlorid etwas niedriger. Dann geht es weiter im Programm.
Es wird mal kalt und nass.
Sie wäscht den Rumpf des Patienten, die Beine.
Nochmal abtrocknen.
Jetzt wird umgelagert.
Genau. Plan ist jetzt, dass er zur Seite gedreht wird, ich einmal über den Rücken wasche, mir die Haut angucke.
Zum Umlagern ist Verstärkung gekommen aus dem Nachbarzimmer.
Einmal hoch und ein bisschen zu mir. 1, 2, 3. Sehr gut.
Keine Sorgen, Sie fallen nicht raus. Ich stehe hier.
Ich bereite einmal den Einlauf noch vor.
Mundpflege, Waschen, Stuhlgang für Gesunde selbstverständlich. Nicht so für Schwerkranke auf der Intensivstation. Hier kümmern sich die Pflegenden darum.
Rechte Seite. Okay, perfekt. Dankeschön. Ich muss jetzt mal eben hier meine Sachen aufrollen und gleich die Dokumentation machen. Ist alles aufgeschrieben, was ich jetzt gemacht habe. Und alles, was ich nicht aufschreibe, habe ich nicht gemacht. Das ist jetzt auch nicht mit Normalstation vergleichbar. Das ist hier schon eine Ausnahmesituation, sowohl für Patienten als auch für die Pflege. Wir übernehmen viel mehr ärztliche Tätigkeiten, als dass man das jetzt in der klassischen Pflege tut. Da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen Medizin und Pflege. Das fand ich immer sehr spannend. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch hier gelandet. Ich finde das super, Patienten, denen es richtig schlecht geht, wieder ins Leben zu helfen. Und es gibt nichts Schöneres, wenn Intensivpatienten irgendwann wieder vorbeikommen und sagen, hey, ich lag hier vor einem halben Jahr. Das ist wirklich schön zu sehen. Leider passiert das viel zu selten. Ja. Wenn ich wüsste, dass die Bedingungen weiterhin so sind, wie sie jetzt sind, würde ich einen Beruf wählen, der familienfreundlicher ist, der besser bezahlt ist. Ja. Es müsste sich schon grundlegend was ändern, auch in der Einstellung der Gesellschaft, der Pflege gegenüber.
Pflegealltag auf einer modernen Intensivstation, eine Reportage von Martin Winkelheide. Jetzt haben wir gerade eine Reportage vom Pflegealltag auf einer Intensivstation gehört. Die erste Intensivstation, die gab es in den 1950er Jahren in Dänemark. Frau Nolte, wie ist es dazu gekommen und was für Entwicklungen hat das dann auch für die Pflege, die Krankenpflege mit sich gebracht?
Ja, diese erste Intensivstation ist gewissermaßen in Reaktion auf die damals auch in vielen Ländern in Europa grassierende Epidemie von Poliomyelitis, also Kinderlähmung. Eine Folge dieser Kinderlähmung war es ja, dass Kinder und auch Erwachsene, die daran erkrankten, über lange Zeit beatmet werden mussten. Damals noch in sogenannten eisernen Lungen und später dann mit Beatmungsgeräten. Also es entstanden Intensivstationen, auf denen Schwerkranke besonders intensiv auch mit Hilfe von technischen Geräten überwacht wurden. Also in den 1960er Jahren wurden Monitoren eingeführt, die die regelmäßige Messung von Vitalzeichen wie Puls und Blutdruck und zum Teil eben auch Temperaturmessungen übernommen haben, dann später. Und diese Monitoren, also man würde jetzt heute nicht annehmen, dass das so eine spektakuläre Neuerung war, das war es aber, besonders aus der Sicht von Pflegenden, die vorher eben genau diese Vitalzeichen überprüft haben und die auch die Atmung beobachtet haben. Dazu muss man eben sagen, dass Krankenbeobachtung eigentlich der Kern von Krankenpflege ist, dass auch eine Fertigkeit ist, die Pflegende sehr intensiv lernen in ihrer Ausbildung und was durchaus sozusagen eine Abgrenzung ist zur ärztlichen Tätigkeit. Und diese Krankenbeobachtungen sind wiederum aber für die ärztliche Diagnose sehr wichtig gewesen oder sind es ja auch heute noch.
Das heißt, ein Teil dieser Krankenbeobachtung, ein Teil der davor traditionellen Aufgaben des Pflegepersonals, der wurde sozusagen durch diese einhaltende Technisierung dann von den Monitoren oder von technischem Gerät übernommen.
Genau, also diese Monitoren übernahmen einen Teil der Krankenbeobachtung, die sonst von Pflegenden durchgeführt wurden. Und das war etwas, was von Pflegenden durchaus als bedrohlich wahrgenommen wurde. Also es gibt ganz interessante Artikel in amerikanischen Pflegezeitschriften, wo Pflegende sich selbst als Nurse Robot, also als Pflegeroboter bezeichnen. Da gibt es Abbildungen, wo Pflegende quasi mit diesem Monitor verbunden werden und diese Technisierung eben sehr kritisch begleitet wurde und auch die Befürchtung bestand, dass Technik irgendwann Pflegende ganz ersetzen würde. Also das ist vielleicht interessant vor dem Hintergrund, wie man heute künstliche Intelligenz oder Digitalisierung in der Pflege diskutiert.
Dazu würde ich gleich noch kommen. Die Technisierung hat dann ja gerade auch im intensivmedizinischen Bereich immer stärker Einzug gehalten. Wie hat sich das dann auf die Pflege ausgewirkt? Also wie musste die sich auch daran anpassen? Und wie haben sich die Pflegekräfte damit arrangiert, wenn Sie jetzt auch gesagt haben, am Anfang gab es da durchaus Berührungsängste oder eben Ängste, dass der klassische Pflegeberuf damit ein Stück weit verloren geht?
Ja, das ist ganz interessant, weil Pflegende zum einen sich bedroht fühlten, aber zum anderen eben auch zu Experten und Expertinnen im Umgang mit dieser Technik wurden. Und das war ein neuer Bereich, ein neuer Tätigkeitsbereich in der Pflege. Dadurch, dass die Pflegenden sich ein spezifisches Know-how angeeignet haben im Umgang mit diesen technischen Geräten, waren sie in gewisser Weise spezialisiert. Und das hat auch dazu geführt, dass auf den Intensivstationen das Pflegepersonal einen ganz anderen Stellenwert hatte für Ärzte als auf den Normalstationen. Also man kann beobachten, dass dann Pflegende gewissermaßen mit Ärzten auf Augenhöhe agierten, weil sie eben ein so spezifisches technisches Wissen hatten. Insofern hatte es auch positive Effekte für den Pflegeberuf, diese Technisierung, die auch von den Pflegenden selbst so wahrgenommen wurde.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts taucht auch der Begriff Fragmentierung der Krankenpflege auf. Was steckt dahinter?
Ja, mit der Fragmentierung ist gemeint im Grunde genommen zuerst einmal die Einführung von geregelten Arbeitszeiten. Also das klingt jetzt merkwürdig für heutige Ohren, aber die konfessionellen Krankenschwestern haben eigentlich rund um die Uhr gearbeitet. Das heißt, die haben auch auf der Station gelebt, dort auch geschlafen und waren eigentlich rund um die Uhr für ihre Patienten da. Das heißt, sie hatten auch so einen ganzheitlichen Eindruck des Patienten, weil sie ihn eben den ganzen Tag gesehen haben. Mit der Einführung des Schichtdienstes trat dann das erste Mal ja die Erfahrung ein, auch gerade von diesen Schwestern, die eben noch den ganzen Tag auf der Station verbracht hatten zuvor, ein, dass eben sie verunsichert waren, weil sie den Patienten jetzt nur noch eine begrenzte Stundenzahl am Tag gesehen haben und bestimmte Veränderungen im Verhalten oder auch körperlichen Zustand des Patienten nicht mehr so gut beurteilen konnten wie vorher. Mhm. Und man hat ja versucht, dem entgegenzutreten, also diesem Verlust sozusagen dieser Informationen, indem man die Übergabe eingeführt hat zwischen den verschiedenen Schichten. Aber da ist sozusagen vermutlich doch einiges an Wahrnehmungen und Informationen verloren gegangen. Ein zweiter Aspekt ist die Einführung der sogenannten Funktionspflege in den 60er Jahren. Das ist auch eine Reaktion zum einen auf den Pflegenotstand, der sich sehr stark zugespitzt hat in den 60er Jahren, aber andererseits auch inspiriert eben durch so moderne Arbeitsteilung in Fabriken. Also man hat diese Funktionspflege so organisiert, dass einzelne Pflegefachkräfte einzelne Tätigkeiten durchgeführt haben. So hat eine Pflegefachkraft bei allen Patienten der Station Temperatur gemessen, Puls gemessen. Eine weitere hat Kaffee und Gebäck ausgeteilt. Eine weitere oder zwei weitere haben die Betten gemacht. Eine weitere hat die Patienten gewaschen und so weiter. Also es wurden verschiedene Pflegetätigkeiten aufgeteilt und eine Pflegekraft hat ein und dieselbe Pflegetätigkeit bei allen Patienten durchgeführt. Und dadurch ist die Pflege fragmentiert worden. Das heißt, die einzelnen Pflegefachkräfte haben im Grunde genommen immer nur Ausschnitte eines Patienten wahrnehmen können, eben dadurch, dass sie immer nur eine Pflegetätigkeit bei allen Patienten durchgeführt haben.
Das ist aber heute wieder etwas aufgelöst, sozusagen, diese extreme Spezialisierung im Tagesablauf.
Ja, also in den 80er Jahren gab es dann wieder dieses Konzept der patientenorientierten Pflege, was dazu führte, dass man auch so eine Bereichs- und Zimmerpflege eingeführt hat. Man muss aber dazu sagen, dass die Funktionspflege wieder im Kommen ist, gerade in den Häusern, in denen ein besonderer Fachkräftemangel herrscht, weil man der Ansicht anhängt, dass das sozusagen die Arbeitsabläufe beschleunigt und effizienter macht. Man muss sich eben vorstellen, dass wenn man die Pflegetätigkeiten so fragmentiert, muss es ja immer Personen geben, die das Große und Ganze im Blick haben und die das überwachen. Und das Problem ist tatsächlich, dass das nicht unaufwendig ist und dass es da auch zu einigen Fehlern kommt, also wenn die Pflegetätigkeiten auf so viele Personen aufgeteilt sind.
Man kann ja diese Spezialisierung auch auf einer anderen Ebene beobachten. Heute gibt es ja spezialisierte Pflege für ältere Menschen, also Altenpflege, Kinderkrankenpflege oder eben die Pflege auf der Intensivstation, über die wir schon gesprochen haben. Wie verändert das grundlegend die Krankenpflege, den Blick auf die Krankenpflege und auch die nötige Ausbildungsstruktur, die dahinter steht?
Ja, also lange war es ja so, dass die Altenpflege, die ja sehr spät erst sich verberuflicht hat, weil die Altenpflege begonnen hat, eben in der Nachkriegszeit, als ein Bereich, von dem man annahm, dass der eigentlich gut geleistet werden konnte von Frauen mit einem großen Herz. Tatsächlich war die Rede eben von den Damen mit Herz und Erfahrung in der häuslichen Pflege, also ohne weitere Ausbildung. Also diese Auffassung hat dazu geführt, dass die Altenpflege sich sehr spät erst professionalisiert hat und auch lange Zeit ein anderes Ausbildungssystem hatte. Also die Altenpflegende mussten ja bis vor kurzem noch für ihre Ausbildung bezahlen. Und das wurde eben geändert mit dem neuen Pflegeberufegesetz. Das neue Pflegeberufegesetz sieht ja vor, dass man eine generalisierte Ausbildung hat. Das heißt, die ersten 2 Jahre werden alle Pflegenden zusammen ausgebildet und ihnen sozusagen ein gemeinsames Fundament in der Ausbildung vermittelt. Und erst im 3. Jahr passieren dann diese Spezialisierungen in der Altenpflege, in der Kinderkrankenpflege und so weiter. Also das hat sich massiv verändert und das hat natürlich auch Auswirkungen auch auf die Kinderkrankenpflege, die immer ein gesonderter Bereich war in der Krankenpflege. Das ist ja ein Bereich, der sich ganz eigenständig entwickelt hat. Und die Kinderkrankenpflegenden betonen eben, dass es doch sehr spezifische Kenntnisse geben muss für die Pflege von kranken Kindern, die nicht nur in einem Jahr gelernt werden können. Also das ist die Kritik an dieser Generalisierung.
Sie hören die Sprechstunde im Deutschlandfunk, heute mit dem Schwerpunktthema Geschichte der Krankenpflege. Die Sendung haben wir voraufgezeichnet, deswegen gibt es heute keine Beteiligung von Hörerinnen oder Hörern. Unser Gesprächsgast ist Professorin Karin Nolte. Sie leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg.
Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast.
Frau Nolte, inwieweit hat die Corona-Pandemie sich auch auf Diskussionen innerhalb der Krankenpflege ausgewirkt und was hat sie vielleicht auch für Probleme noch mal besonders hervorgehoben der modernen Krankenpflege und der Art und Weise, wie die organisiert ist?
Ja, also die Pandemie hat eigentlich problematische Strukturen nur noch mal in der Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Also natürlich haben diese problematischen Strukturen sich dann unter der Pandemiesituation noch mal verschärft. Man hat ja auch deutlich gesehen, dass eben in der Intensivpflege, dass es da einen massiven Personalmangel gibt. Und in der ersten Welle der Pandemie wurde sehr viel über Intensivbetten geredet und die Aufrüstung der Krankenhäuser mit neuen Intensivbetten, also mit Beatmungsgeräten, also nicht Intensivbetten, sondern mit Beatmungsplätzen. Und das alles nützt natürlich nichts, wenn man nicht das entsprechende Personal hat, was diese Beatmungsgeräte bedienen kann. Und das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die viel Erfahrung und auch eine spezifische Ausbildung erfordert.
Welche Auswirkungen hatte gerade die Corona-Pandemie auch auf das Selbstverständnis in der Krankenpflege?
Also, was man beobachten konnte, eben war ja zuerst, dass Pflegende auf Balkons beklatscht wurden und als stille Helden bezeichnet wurden. Also erstmal eine Anerkennung der Pflegenden, die aber von Pflegenden von Anfang an sehr skeptisch beurteilt wurde, die sich gefragt haben, wie lange hält das an? Und man kann beobachten, gerade eben dann in der zweiten und dritten Welle der Pandemie, dass Pflegende sich zunehmend in der Öffentlichkeit geäußert haben, eben über die Missstände in der Pflege. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Effekt der Pandemie gewesen, dass die Pflegenden in der Öffentlichkeit sehr viel sichtbarer wurden, auch als solche, die eben über die Missstände in ihrem Beruf gesprochen haben. Also das ist etwas, was Pflegende vorher in dieser Form und auch in dieser großen Zahl von Pflegenden, die tatsächlich sich auch in den sozialen Medien zu Wort gemeldet haben, was man da nicht beobachten konnte vorher oder was auch nicht so wahrgenommen wurde.
Wenn Sie die Veränderung überblicken, die die Krankenpflege in den vergangenen Jahrhunderten durchlaufen hat, über die wir jetzt im Lauf der Sendung gesprochen haben, dann zum Schluss die Frage, welche Entwicklungen erwarten Sie für die Zukunft daraus abgeleitet?
Also in Deutschland, denke ich, haben wir eine Umbruchsituation, weil die Pflege ja zunehmend akademisiert wird. Also es gibt ja neben der grundständigen Ausbildung an den ausbildenden Kliniken und Krankenhäusern gibt es ja auch die Möglichkeit, eine akademische Ausbildung zu absolvieren. Dieser zweite Weg ist der übliche Weg in allen anderen europäischen Ländern und in vielen außereuropäischen Ländern. Und Deutschland nähert sich sozusagen langsam diesem internationalen Standard. Und dadurch kann man schon große Umbrüche in der Pflege erwarten hier in Deutschland. Also Pflege muss dann anders strukturiert werden. Wir haben ja in den Krankenhäusern häufig noch ein sehr stark hierarchisches System, was doch sehr stark an die Hierarchien erinnert, wie sie im 19. Jahrhundert in den Krankenhäusern etabliert wurde. Also die Arbeitsstrukturen müssen sich zum einen deutlich verändern in der Pflege und werden sich wahrscheinlich auch verändern, wenn mehr Pflegende akademisiert werden. Das heißt, eher das Arbeiten in interprofessionellen Teams. Und natürlich auch die Pflege als solche verändert sich, weil sie zunehmend eben auch aufbaut auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Evidenzen. Also es gibt ja auch den Begriff der evidenzbasierten Pflege. Und das verändert ganz sicherlich auch den Pflegealltag.
Sie haben vorhin schon einmal die Schlagwörter künstliche Intelligenz und Robotik gebraucht. Welchen Einfluss könnten die zukünftig noch in der Pflege entfalten?
Ja, also es gibt sicherlich Bereiche in der Pflege, in denen man sogenannte Pflegeroboter einsetzen kann. Also im Moment ist das Problem noch, dass Roboter technisch möglich sind, die Pflegende jetzt in Bereichen entlasten, wo sie eigentlich nicht entlastet werden wollen. Das ist nämlich dieser Bereich der sozialen Interaktion mit Patienten. Also man hat Pflegeroboter, die den Patienten eine Zeitung bringen oder was zu essen bringen. Und das ist ja im Grunde genommen sozialer Kontakt zu den Patienten, die Pflegende ungern aufgeben wollen. diese Bereiche, wo Pflegende entlastet werden wollen, zum Beispiel beim Heben von Patienten, also diese wirklich sehr auch gesundheitsbelastenden körperlichen Arbeiten in der Pflege, sind im Moment von Pflegerobotern noch nicht zu übernehmen, weil man sozusagen die Standfestigkeit oder überhaupt ein Roboter müsste so groß sein, um solche Pflegetätigkeiten durchzuführen, dass er im Grunde genommen nicht handhabbar ist im stationären Alltag. Sicherlich in Bereichen auch wie das Stellen von Tabletten oder so Routinearbeiten können Roboter eingesetzt werden und Pflegekräfte entlasten. Aber bislang sozusagen aktuell gibt es noch nicht so viele Bereiche, wo tatsächlich eine Entlastung durch Pflegeroboter realistisch ist.
Die Geschichte der Krankenpflege, das war heute das Thema in der Sprechstunde im Deutschlandfunk. Darüber haben wir gesprochen mit Professorin Karin Nolte. Sie leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg. Frau Nolte, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Sendung.
Ja, sehr gerne.
Dankeschön und alles Gute nach Heidelberg.
Ja, ich danke auch. Auf Wiedersehen.
Danke auch Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Mein Name ist Lennart Pyritz. Bis zum nächsten Mal.